Herzlich willkommen zur CCH Late Night.
Und es ist diesmal wieder pünktlich der erste Mittwoch im Monat. Und das heißt CCH Late Night. Und ich mache das Ganze wie jeden Mittwoch, wie jeden ersten Mittwoch im Monat nicht alleine, sondern ich habe den wunderbaren Fuka, den Ink und den Sven bei mir. Hallo, ihr drei.
Yeah.
Guten Abend.
Achso, und Ink haben wir zweimal da, oder wie war das?
Ja, die Echo kann ich.
Wir haben die Quelle für das Echo vom letzten Mal gefunden. Es ist Inks ausgereiftes High-End ultra expensive Audio Setup, was irgendwo ein Echo geschmissen hat. Naja.
4.500 Rubel.
Ja, mindestens. Oder höchstens. Ich weiß es nicht. Naja, ich glaube, wir haben es einigermaßen fixen können. Ich weiß nicht, ab und zu kommen hier komische Pieptöne rein, aber das ist auch okay. Ja, CCH Late Night, das wird wieder bunt über Keyboards geredet. Bevor ich jetzt anfange mit Sachen, die wahrscheinlich eh wieder keiner beantworten kann, ich habe es im Vorgespräch so ein kleines bisschen anklingen lassen, aber mal schauen, vielleicht weiß es ja jemand. Kommen wir zu den Terminen, aber ich höre das Echo auch schon wieder. Kommen wir zu Terminen. Es steht ein Meetup an in Hamburg, diesen Samstag. Ich werfe dir direkt den Ball zu, Sven. Dein Ding, Hamburg Meetup am Samstag.
Ist das so?
Ja.
Verdammt, ja, schon wieder. Ja, neues Quartal, neues Meetup. Jetzt Samstag, wie jedes Mal, im Attraktor in Hamburg. Auch wie jedes Mal, Neulinge kommen kostenlos rein. Alte Hasen, leider Gottes 10 Euro, die dem Verein zugutekommen. Kommt zahlreich, bringt Keyboards mit. Ich werde auch wieder einiges an Keyboards mitbringen und so die Post möchte. Werde ich auch ein PCB-Exchange da haben. Es wurde anscheinend noch verschickt, zumindest sagt das Tracking, ja. Sie sind sich mit dem Tag noch nicht ganz einig, wann es ankommt. Schauen wir mal. Aber ja, wir sind wieder auf jeden Fall da und auch jetzt gibt's wieder, jetzt kann ich es ja verraten, weil letztes Mal ist hier die Runde gegangen. Spezielle Hamburg-Keycaps gibt es passenderweise in 4 verschiedenen Farben da zu einem günstigen, fast schon Selbstkostenpreis zu erwerben.
Sehr cool. Mit wie viel Leuten rechnet ihr?
Das ist unterschiedlich. Das würde ich gerne beantworten können. Wir standen da schon mal mit 3 Leuten. Wir standen da aber auch schon mal mit 20, 30. Ich habe keine Ahnung, wie viel es beim ersten Mal und beim das dritte oder vierte Mal war dann auch wieder mehr, wie viel das da waren. Deswegen, ja, ich kann es leider nicht genau sagen. Wir werden es erleben.
Okay, klingt spannend. Werde ich nochmal fragen bei der nächsten Late Night oder spätestens.
Ja.
Okay, sonst Termine habe ich jetzt. Es ist noch Easter Hack irgendwann, aber ich glaube, die Tickets sind mittlerweile ziemlich, ziemlich rar. Habt ihr Tickets? Okay. Fahrt ihr hin? Ich sehe, Ink sagt nein, Sven sagt ja, Fuke sagt, wer weiß.
Genau. Vielleicht bin ich irgendwie da. Mal gucken.
Ja, okay.
Kurz.
Kurz? Wieso kurz?
Ich bin auf Verwandtschaftsbesuch in Hamburg und.
Und dann könntest du genau das Regio-Treffen mitmachen.
Ist doch genau das Richtige, um da wegzukommen.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall kann ich dazu noch einwerfen, wir versuchen da auch ein kleines Meetup auf dem Easter Egg zu machen.
Cool. Dann könntest du theoretisch den PCB Exchange direkt behalten und das mitnehmen.
Das werde ich vielleicht sogar auch tun, ja.
Das klingt.
Ich versuche das noch zu klären und Informationen werden dann wahrscheinlich im Discord folgen, beziehungsweise dann auch auf Mastodon.
Sehr gut. Cool. Nein, ich fange nicht an mit den PS2-Devices. Einige von euch, ich weiß nicht, ob Fuku, du auch, aber Ink auf jeden Fall und der Sven auf jeden Fall, ihr habt Peacock-Trackpads gebaut.
Ja.
Erzählt mir davon. Oh, die sind relativ groß. Verrückt. Okay. Ganz kurz, für die, die es nicht kennen, Peacock-Trackpads sind im Prinzip Trackpads, die auf QMK basieren und rein aus FR4-PCB-Material bestehen, sage ich mal. Und der komplette Trackpad, Kreislauf ist auch auf dem PCB drauf. Es hat noch ein kleines PCB, wo die Switches drauf sind. Das Ganze wird verbunden mit einem Kabel. Ziemlich cooles Projekt. Und jetzt würde ich gern wissen, erstens, ihr habt die bestückt gekauft, oder? Ihr habt die nicht handbestückt? Weil da ist viel SMD-Zeug drauf, würde ich sagen, oder?
Da gab's gar nicht, ja. Ja, also die Steuerungsplatine hat schon so ein bisschen SMD-Anteile, aber ja, es ist komplett bestückt gekauft. Also nur noch Switches nachlösen, löten und Encoder für die zittrigen Finger unter uns, die dann auch noch die drei Layer Acryl aufkleben durften, die es braucht, um genügend Abstand zum PCB zu haben, damit das kapazitive Zeugs ganz gut funktioniert. Aber ja, wir haben sie bestückt gekauft und fetten Dank hier nochmal an meinen lieben Dreipunkt. Der einfach European Proxy gespielt hat und ich glaube 20 Trackpads irgendwie nach Europa geholt hat. Ja, total cool.
Wobei, also auch von mir nochmal an dieser Stelle ein Danke, wobei ich da aber auch sagen kann, muss, darf, dass auch ohne Folien bzw. Vinyl das Peacock sehr gut funktioniert. Also ich werde es noch aufkleben, aber ich warte, ich versuche gerade noch eine anderen farbigen Layer einmal ein Stück zu bekommen, sodass ich da so einen Wechsel drin habe. Also es funktioniert auch ohne. Einigermaßen.
Cool.
Ich muss gestehen, was mich so ein bisschen irritiert, sind echt diese 5 Tasten unten drunter. Vielleicht kann ja jemand das nochmal in den Chat posten, irgendwie, damit Leute irgendwie wissen, über was wir hier reden. Das stört so ein bisschen, ehrlich gesagt. Also man hat halt die Hand in der Luft, wenn man das Ding irgendwie benutzt, hat halt nicht so irgendwie die Auflage, wenn man mit dem Handballen ansonsten irgendwie auf den Tasten liegen würde. Ich bräuchte die Tasten ehrlich gesagt nicht. So selbst Drag and Drop funktionieren ganz gut. Ich habe ehrlich gesagt noch keine andere Firmware aufgespielt. Ich habe die Standardfirmware noch drauf, die da mit der das ausgeliefert wurde. Da sind so ein paar Fuck-ups drin. Also ich habe mein Trackpad hin und wieder mal in irgendeinem Zustand, in dem ich es dann nicht mehr benutzen kann, weil ich irgendein Layer aktiviert habe und in dem Moment dann nicht weiß, wie man rauskommt. Aber es ist ein ziemlich cooles Gerät. Also funktioniert wirklich gut.
Coole Sache. Was ist da auf den Keys drauf? Defaultmäßig? Es ist mir bewusst, dass man die frei belegen kann.
Linker Klick, rechter Klick.
Okay.
Windows-Taste und 2 Stück, weiß ich nicht.
Mittlere Maustaste, glaube ich, auch.
Das kann möglich sein. Sehr cool. Ich habe mich nur gewundert, als ob plötzlich da Windows-Taste, also so hier GUI, rauskam. Mhm.
Genau, und haptisch? Wie fühlt sich das an?
Ich finde das geil. Also es funktioniert wirklich gut. Multitouch-Gesten funktionieren out of the box. Lustigerweise auf meiner Linux-Kiste ohne Problem. Und der Mac funktionieren genau die Tasten und das war's. Aber ich glaube, das war irgendwie so grundsätzlich ein Firmware-Ding. Ich hatte das im Vorhinein auch gelesen, ich hatte es nur nochmal probiert. Dieses Ploppy-Trackpad verzichtet ja auf die Tasten und ist auch käuflich erwerblich. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da vielleicht nochmal irgendwie nachlege. Weil es einfach so ein bisschen kleiner ist. Das ist auf jeden Fall ein cooles Ding.
Das war ja eh nochmal, das hatten wir ja schon mal besprochen, das war eh nochmal interessant, allein durch die 3D-Druckoberfläche, wie anstrengend das auf Dauer wird, Sven verzieht schon das Gesicht, weil ich glaube, ja, wenn man so einen Tag lang mal auf so einer 3D-Oberfläche rumschrubbelt mit dem Finger, ist das, glaube ich, ziemlich gewöhnungsbedürftig wahrscheinlich. Aber was habt ihr jetzt da auf dem Peacock drauf? Acryl hast du gerade gesagt, oder?
Ja, Vinyl. Vinyl. Habe ich Acryl gesagt? Ich meinte natürlich Vinyl. Ja, das sind einfach so 3 Vinylfolien, die die Oberfläche, die wahrscheinlich einfach so einen kapazitiven Abstand schaffen sollen. Wobei meine, ich habe mich so für Sternoptik, hätte ich beinahe gesagt, so für Glitzeroptik entschieden. Also so wirklich glatt ist die auch nicht.
Ja.
Die also ist schon leicht rau.
Genau, sie ist jetzt nicht komplett glattes Vinyl, das ist schon so ein bisschen dieses leicht angeraute, wie man das von manchen Oberflächen kennt. Aber es ist jetzt nichts irgendwie großartig, wo man sagen muss, das ist so wirklich diese raue Oberfläche von 3D-Drucken. Also da sehe ich dann schon einen definitiven Unterschied. Und also alle haben diese leicht raue Oberfläche. Aber wie gesagt, es funktioniert auch ohne seltsamerweise. Also wobei ich glaube von 3Punkt sogar gehört hatte oder gelesen hatte, dass es da bei ihm nicht funktioniert hat. Ich habe damit keine Probleme gehabt. Fühlt sich jetzt aber auch mittelfristig jetzt nicht super gut an, da dauerhaft dran drauf rumzuschrubben, weil durch diese Wabenstruktur, die da drin ist, ist das trotzdem ein bisschen sehr, ja.
Aber ich meine auch irgendwo in dem Repo gesehen haben, dass es eine 3D-Druck-Layer-Vorlage gibt, die man draufschmeißen kann. Und ganz ehrlich, es gibt ja diese schicken, das hat ja mit dem Link super funktioniert, es gibt ja diese schicken na, 3D-Unterlagen, also diese 3D-Druckbeds, die dann irgendwie noch so Muster haben mit Sternen oder was weiß ich, Carbonoptik oder wie auch immer, die sind ja auch arschglatt. Also, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein 3D-Druck funktioniert. Ja, danke schön, dass du es gerade gezogen hast.
Genau. Was ich mir wünschen würde, ist jetzt mal gucken, ob ich irgendwann mal die Skills aufbringe dafür im 3D-Design. Ich hätte gern einen Deckel.
Für Transport?
Ja. Also das fehlt mir irgendwie. Das ist, ne, dass man da so einen Deckel drauf machen kann und dann kann man das in den Rucksack in Anführungsstrichen schmeißen und dann ist tutti. Das wäre ganz cool.
Seit ich irgendwie so ein bisschen mehr Zeit mit Fuka verbringe, habe ich das Gefühl, ich brauche keine Maus mehr. Der hat einfach überall irgendein Tool, das man benutzen kann, um irgendwie Mausinteraktionen irgendwie zu verhindern.
Sehr gut.
Verhindern?
Ja.
Bis ich vier Öfen aufmache. Oder kalt werde.
Machst du das dann nicht mit Sprachkommandos? Nein.
Ja, ich glaube, Kai kennt mit irgendwelchen Mauskeys auf dem Keyboard, ist glaube ich echt schwierig.
Hier, Route RG57339, 3 mm, naja, nach links.
Oh Gott. Oh wow. Hätte auch was. Ja, cool. Aber ihr seid grundsätzlich voll zufrieden mit dem Peacock Trackpad.
Es funktioniert wirklich gut. Sehr also so out of the box ist das eine nette Erfahrung. Ich habe leider Gottes, wie gesagt, instant gemerkt, dass das so eine Trackpad-Nutzung irgendwie so für Handgelenke nicht so geil ist. Aber das ist egal, ob das jetzt irgendwie das Peacock ist oder irgendwie ein anderes Trackpad. Ich muss da irgendwie doch hin und wieder oder doch recht schnell wieder irgendwie zum Trackball zurück. Mhm. Mal angenehmer. Aber so von der Funktionalität, also man merkt keinen Unterschied, ob das jetzt das Notebook-Trackpad ist oder weiß ich nicht, das Größere. Ich finde das schon sehr geil.
Ja, die Größe sieht ziemlich interessant aus.
Es ist halt wesentlich größer als, also keine Ahnung, wenn man Focus Manhattan daneben liegt, dann ist halt das Trackpad das Größte auf dem Tisch.
Ich glaube, neben Focus Manhattan ist einfach alles das Größte auf dem Tisch, oder?
92 Gramm, wie ich letztens gemessen habe. Weil jemand gefragt.
93 Gramm. Das ist sportlich. Da kommt man, glaube ich, nicht so schnell ran. Nicht schlecht. Ich habe auch so ein bisschen mit Trackpads rumgespielt. Oh, Sven wollte noch was sagen. Entschuldigung, bevor ich hier die...
Nee, dann spring ich weiter von Trackpad. Ich setz dann nach dem Trackpad ein. Oh, ein ähnlich verwandt zum Thema.
Ich habe auch mit Trackpads rumgespielt. Ich habe im Vorgespräch schon mal hier die einzelnen Teilnehmer, die nach und nach beigetreten sind, gefragt, ob sie sich mit PS2-Devices auskennt, die man an Mikrocontroller ranpackt und mit welchen Pins man das am besten macht. Aber ich glaube, so richtig helfen kann mir keiner. Ich glaube, das Thema kann man auch relativ schnell abhaken. Wenn das jemand weiß da draußen, ich habe hier ein altes ThinkPad T470 Trackpad, was ich auf eine PCB kleben möchte, beziehungsweise in ein Case. Und ich habe Probleme mit dem Pinout von dem Trackpad, beziehungsweise wie ich das Ganze an einen Atmega 32U4 rankriege. Ich glaube, die Software ist gar nicht das Problem. Das ist in QMK ziemlich gut dokumentiert. Aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das an den Mikrocontroller rankriege. Wer mir da helfen kann, darf sich gerne bei mir melden. Denn ich habe da so ein kleines bisschen Probleme, dieses blöde Trackpad da ranzukriegen. Das wäre nämlich ganz cool. Denn im Gegensatz zum Peacock hätte ich das Ganze nämlich auch gern mit alter Hardware, die hier eh rumlag. Ich glaube, ich habe davon letzte Episode, glaube ich, schon erzählt. Mein altes T470, was hier noch im Eck lag, ist ein bisschen ausgeschlachtet worden und da war ein Trackpad drin, was ich jetzt ganz gern als separates Device hätte. Ich habe meine Buttons nicht direkt unterm Trackpad, sondern ich habe das Ganze so ein kleines bisschen, wie soll das anders sein, kornartig aufgebaut. Das heißt, die gehen so wunderbar schön weg nach links, die Mausbuttons. Und habe dann noch rechts so vier frei belegbare Keys dran, die auch benutzt werden können. Genau, die funktionieren alle wunderbar, nur das Trackpad, da habe ich Probleme mit. Und ich weiß nicht, ob da, ob ich Widerstände vor die Pins bauen muss oder ob die auf dem Trackpad schon drauf sind, wobei die schon fast drauf sein müssten. Ja, ich habe da so ein paar Fragen. Wer sich damit auskennt, ich weiß nicht, kennt ihr euch damit aus? Schon mal gemacht, PS2-Devices an Mikrocontroller gelötet? Schüttelnde Köpfe, Foucault überlegt.
Nee, leider nicht.
Schade. Okay, vielleicht weiß es jemand da draußen. Darf sich gerne bei mir melden. Ich habe Fragen. Genau, Trackpad, Sven, ich werfe dir den Ball zu.
Ja, ich gehe mal rüber von Trackpad, weil wir beim Thema Eingabegeräte dabei sind und möchte mal etwas abseits des Keyboards, was aber ungefähr dazugehört, mal kurz beschreiben. Ich habe mir zwischendrin nämlich jetzt im Frühlingsdeal beim großen Jeff Bezos Kackhandel, weil es beim Laden selber nicht mehr verfügbar war, die ProtoArc EM05 NL für No Light oder so bestellt. Das ist so eine Trackball in Anführungsstrichen Maus, also keine Maus wirklich, weil bewegt man nicht, ist aber vertical. Das ist nämlich das, was ich schon länger gesucht habe, weil eigentlich benutze ich eine MX Ergo von Logitech und habe früher lange Zeit eine Logitech MX Vertical benutzt, weil ich eben das Vertikale irgendwie so gerne mag. Das ist angenehmer für mich und kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, nicht mit Fuka, sondern mit Fug und Recht. Für große Hände ist das nix. Zumindest die Version nicht, weil das Ding ist einfach zu klein, zu flach, nicht hoch genug. Wie man es auch immer nennen möchte. Also wenn ich das jetzt bequem bedienen oder halten können, wollen, sollen, würde, würde mein Mittelfinger und mein Ringfinger, also Mittelfinger die linke Taste und Ringfinger die rechte Taste bedienen. Und das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders, weil dann die ganze Zeit der Zeigefinger irgendwie durch die Gegend schwirrt. Also in der Luft schwebt, weil da nichts mehr ist sonst. Genau. Zum Pusten. Ansonsten, also die Idee ist gut, aber nichts für große Hände. Keine Chance. Kann ich nicht empfehlen, leider Gottes. Tut mir leid. Und somit, wer große Hände hat, spart euch den Kauf. Ich schick's jetzt zurück.
Gibt's auch noch in der einen Größe? Also was ich ganz oft sehe, ist bei so Vertical Mouses und so Zeug, dass es da meistens echt auch zwei Größen gibt.
Nee, in diesem Fall gibt es da nur eine Größe und die Alternative, die ProtoArc dann noch anbietet, ist eben wie die MX Ergo so eine, was ist denn das, irgendwie 10 Grad und 40 Grad oder sowas, ich weiß es nicht genau, müsste ich jetzt nachgucken. So wie die, ja, wie die MX Ergo, wie gesagt, so ein Trackball, den dann so leicht hochklappen kannst. Aber leider nicht so was wirklich Vertikales wie die wie der EM05 Trackball. Es gibt nur eine vertikale Maus, aber ja. Jacke wie Hose hilft nicht. Ich schmeiße es auch mal in den Chat, dann hat man das mal gesehen und dann kann man sich darunter was vorstellen. Ja, also wie gesagt, leider Gottes keine Empfehlung. Außer ihr habt kleine Hände, dann ist es bestimmt super. Viel Spaß dann damit, aber wer breitere Hände hat, das ist das große Problem, der wird das nix.
Ja, okay.
Schade Schokolade.
Ja, so, dafür gibt es ja Trackpads.
Genau. Richtig.
Ich habe keine Ahnung, wie ich die Überleitung machen soll, aber Fug hat irgendwas mit Bestückung gemacht. Erzähl uns, was hast du bestückt? Wie bist du bestückt? Ich weiß nicht, in welche Richtung das jetzt ausarten wird.
Wird nicht besser.
Ich glaube auch nicht.
Ich habe mich das erste Mal als reinen Erfahrungsbericht für ein Projekt der professionellen Produzierung, mehr darf ich nicht sagen, mit Bestückungen beschäftigt. Mhm. Werden bald bestückte Dinge bei mir ankommen, mit bestückten Switches direkt bestückt.
Also bestückt im Sinne von, du lässt PCBs also produzieren, die fertig
sind. PCBs, genau. Mhm, okay. PCBs produzieren, wo direkt Dinge aufgelötet sind. Mhm. Nicht nur Dioden, sondern auch ULP-Switches.
Cool. Das heißt, es ist jetzt offiziell groß verfügbar. Das ist noch gar nichts. Ja, inoffiziell verfügbar, also zumindest machbar in dem Bereich.
Ich habe an einer KeyCard-Datei rumeditiert. Mehr ist
Geheimniskrämerei. Okay. Geheimprojekte. Ja. Glaub, weniger geheim ist Inks Le Oeuf. Ich bin das Französisch im Fragezeichen nicht so mächtig. Könnte Französisch sein. Ich habe hier im Patch den Sound aus der Hölle oder Sound der Hölle.
Ja.
Klär mich auf.
Ja. Ich habe irgendwie Arno dazu mal gesehen, dass diese PG-1316S irgendwie verfügbar sind. Und es gibt diesen netten Franzosen, der irgendwie irgendwas mit Eiern kompensieren muss und deswegen irgendwie alles nach Eiern benennt oder irgendwas mit Eiern zu tun hat. Und der hat ein sehr geiles Board gebaut, und zwar die Le Oeuf. Und die war mit diesen 14, wie hießen diese Switches? 14 irgendwas Switches. Und von Kell. Und die ist schon sehr flach. Also die ist so ein bisschen im Le Chiffre-Style. Ist sehr, sehr cool. Und wo ich drüber gestolpert bin, ist, leider hat dieser Mensch dieses Ding Le Oeuf genannt, was französisch ist für Ei. Und dementsprechend auch Ei-Layout da drauf gepackt. Und ich hatte irgendwann gesehen, dass diese PG-1316S-Switches verfügbar sind. Habe dann Fuka irgendwie angestiftet, die in Israel zu bestellen. Hab dann auch Fuka die Switches bezahlen lassen und natürlich auch den Zoll, wie das gehört. Und er hat natürlich keinen Cent von mir gesehen, haben wir heute festgestellt. Aber ich habe es dann irgendwie so nach 3 Monaten, nachdem die PCBs bei mir rumlagen, also die PCBs kamen irgendwie, ich glaube, 2 Tage nach der CCH-Con in Stuttgart bei mir an. Und so lange lagen die jetzt irgendwie noch rum. Ich bin jetzt am Wochenende, am Tag des offenen Hackspaces, irgendwie dazu gekommen, irgendwie Fukas Eiplatte mal zu benutzen, Omelettplatte zu benutzen, um das mal da drauf zu schmeißen und mal zusammenzurösten. Und es ist ein sehr, sehr geiles Board, leider geil. Im Übrigen ist das Le Oeuf mit den PG-1425 ursprünglich gemacht worden. Das sind nicht diese SMD-Dinger, die aufgelötet wurden, sondern die haben noch 2 Through-Hole-Pins, die dann wirklich durch die Platine gingen. Ne? Das sind so diese ultraflachen Switches von Kale, die man quasi noch per Hand löten konnte. Diese PG-1316S sind halt eigentlich nicht per Hand lötbar. Ne? Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, das irgendwie den Footprint so zu machen, dass es per Hand lötbar wäre, sondern ich habe es wirklich mit einer Hotblade zusammengelötet und nach so anfänglichen Fehlern wie Shift-Register falsch rum platziert haben und so weiter und so fort, ist da ein ganz schönes Stück Tastatur rausgefallen, was wirklich Spaß macht, weil es wirklich, wirklich saudünn ist. Ich habe es auf Bluetooth umgebaut. Das heißt, es hat eine Mini-Batterie und einen Xiaomi Bluetooth-Microcontroller irgendwie. Und es ist ein saugeiles Board. Leider klingen die PG-1316S wie die Hölle, weil sie einfach so ein metallisches Kling machen. Das ist so... Das ist halt wirklich Sound aus der Hölle. Und wenn wir jetzt irgendwie nochmal, ich habe gerade einen Prototypen von Fuka hier noch, nochmal der Soundvergleich. Das sind die PG-1316S und das ist Fukas ULP. Es macht trotzdem unglaublich Spaß, da drauf rumzutippen. Es ist schon wirklich so ein bisschen schade, dass sie wirklich so furchtbar klingt. Geräuschunterdrückende Kopfhörer helfen. Durchaus. Aber wir werden das jetzt nochmal machen. Also, das muss irgendwie nochmal mit ULPs gebastelt werden oder so.
Also, das ist wirklich gravierend, der Unterschied vom Sound her. Das ist ja sehr heftig.
Ja, leider. Also, ich habe noch irgendwie 8 PCBs übrig oder 9. von den, also für die PG-13/16S, und das haben auch einige Leute gefragt und gesagt, sie wollen das Board. Ich rate ihnen davon ab, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe auch so ein bisschen Angst, irgendwie auf dem 40s-Channel arbeiten sie gerade irgendwie an den 13/16S Le Oeuf mit Soße und Schaf und Alu-Gehäuse und was weiß ich was. Aber ich muss gestehen, ich würde es nicht kaufen. Also so wie die klingen. Also Keycaps regeln mit Sicherheit. Also es gibt irgendwelche Mods, wo Menschen quasi nochmal Papier, gefaltetes Papier dazwischen falten unter jedes einzelne Keycap. Vielleicht macht es das besser. Ich sehe mich gerade nicht irgendwie 36 Switche hier wieder runterpopeln, zumal ich einen schon irgendwie leicht angekillt habe bei dem Versuch, das nochmal runterzuhebeln, weil ich gucken wollte, ob es mit diesen Original Cherry Keycaps, die wir auf dem CCH bekommen haben, von den Cherry Jungs, ob das irgendwie besser klingt, weil die ja irgendwie doch kompatibel sind, interessanterweise. Ja, völliger Zufall. Aber ich, also keine Ahnung, es ist schon extrem der Unterschied, und ich würde da gerade auf ULPs wetten.
Mhm. Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Vom Footprint her selber sind die aber komplett unterschiedlich, oder?
Leider ja.
Krass, okay.
Die haben ein andere, also die haben im Endeffekt Außenpads, womit der Switch arretiert wird an einer Position. Und dann haben sie im Endeffekt die zwei Kontakte für den Switch selbst, die sich allerdings leider auch nicht an der gleichen Position befinden. Das sind so ein paar Millimeter, aber das reicht halt nicht. Und was noch viel wichtiger ist, in den Switches gibt es im Endeffekt Arretierungslöcher, womit der Switch quasi auf die Platine aufgesetzt wird und ohne dass sie angelötet werden, schon halten würden. Mhm. Ja? Und die sind auch noch unterschiedlich. Also diese Kale-Dinger haben irgendwie zwei Arretierungslöcher, und die von Cherry haben drei. Mhm. Ich hatte auf irgendeinem Discord auch nochmal gepostet, wie die Switche im Vergleich aussehen. Das schmeiße ich gleich mal in den Channel, wenn ich nicht mehr am Reden bin.
Ah, okay.
Es gab da irgendwie Versuche, das zu vereinheitlichen und zu sagen, man versucht einen Footprint zu bauen, auf den beide Switches passen, aber bis jetzt ist das nicht ein Erfolg gekrönt, vor allen Dingen, weil man die nicht rumdrehen kann, weil die Position der Feder nicht mittig ist und die relevant ist, weil die Switches irgendwie von oben auf diese Feder drücken und dann kann man die nicht drehen und passt irgendwie alles nicht so richtig geil.
Genau. Ja. Also wahrscheinlich hätte ich das irgendwie auch schon auf ULPs umgebaut, aber ich habe mich heute mit Ergogen angelegt, weil ich da unbedingt irgendwie ULP-Footprints und Keycard-Footprints irgendwie hinterlegen wollte, dass das irgendwie direkt so alles aus Ergogen rausfällt. Aber ja, so wirklich weit bin ich nicht gekommen in dem Versuch. Ja, schade. Echt, also wirklich, ohne Scheiß, geiles Design. Geile Arbeit. Also ich hab das Design geändert, weil ich, also die Grafiken da drauf, weil ich diese Ei-Nummer irgendwie nicht mochte. Ich habe da irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, eigentlich nur die Switche getauscht, was leider Gottes das Routing, also das Matrix-Routing musste ich dadurch neu machen. Aber das Board an sich und auch das Case, das ist total cool. Also wirklich, ich bin total begeistert. Aber sie klingen halt wie Scheiße.
Definitiv. Also das hat, hört man sogar durchs Mikro durch. Also das ist, was da an metallischem Ping da hinten rausfällt, das ist ja furchtbar.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese Chock Brown Switches, die noch diesen Metallbügel da mit drin haben.
Ja, diese kleine Tackernadel da.
Ja, genau, diese Tackernadel, die man dann irgendwie rauspopeln kann, wenn man es irgendwie nicht will.
Furchtbar. Ja gut, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass die MX Ultra Low Profile zu dem Zeitpunkt, als Kyle damit angefangen hat, wahrscheinlich noch nicht so weit verfügbar waren, dass sie da irgendwie annähernd sich inspirieren lassen konnten. Ist es mal so gemutmaßt. Vielleicht gibt es da noch eine V2 irgendwann von den 13/16S und die ist dann vielleicht sogar noch passend mit dem Footprint von den Ultra Low Profile.
Ja, also die Ähnlichkeit ist schon echt hoch.
Ja, schon. Ja, schade, weil wie ist das preislich von den Switches her? Die sind wahrscheinlich deutlich günstiger als die ULP von Cherry, oder?
Also ich glaube, ohne Israel-Importsteuer, wenn man sie bei Ben und keycaps.com kaufen würde, sind es, glaube ich, 70 oder 80 Cent pro Switch, was okay ist.
Mhm. Und die ULP waren, glaube ich, bei einem Euro
1,80 pro Stück oder sowas.
Oh, okay.
1,50.
Oder 1,50, okay. Ja. Ab entsprechender Menge.
Mhm. Na gut, okay, aber qualitativ natürlich dann deutlich besser als die 13-16S. Mhm. Verrückt. Aber ja, das macht's dann aus. Ganz klar. Genau. Keycaps, hast du auch noch was? Du hast Mike Five, sehe ich hier.
Ja, ich bin da per Zufall drüber gestolpert. Mike Five hatte Keycaps für die, ich glaube, das sind allerdings die PG-1316, für die er da das gemacht hat, oder? Sein Board waren keine ULPs. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Rette mich, wer kann. Auf jeden Fall, genau, steht auch da, 1316S Keycaps. Er hat irgendwie seinen Resin-Printer so weit getwerkt, dass die Passgenauigkeit halt irgendwie stimmt und hat halt im Endeffekt wirklich Low-Profile Dinge mit Kontur angeboten. Ich habe es gerade mal in den Chat geschmissen. Sehr cool. Also das ist auch etwas, das würde ich mir noch wünschen. Das ist die Tastatur ist super flach, was aber auch so ein bisschen dafür sorgt, dass man manchmal den Daumen nicht auf der richtigen Taste hat. Ne? Also es ist halt keine Chiffre, die irgendwie eine 2U-Taste irgendwie unten hat, sondern es sind halt drei Tasten. Und so diese Position des Daumens, manchmal liegt es dann irgendwie doch nicht richtig. Ne? So ein bisschen Profile wäre schon geil. Und da bin ich über dieses Repo gestolpert und ja, wer so einen Resin-Printer hat und irgendwie zu viel Zeit und so, der kann gerne mir mal so ein paar Switches davon irgendwie zuwerfen, Hust. Ich finde die optisch gut. Die gefallen mir sehr gut. Muss man vielleicht nochmal dranbleiben.
Ja. Genau. Wo ich es gerade nochmal gesehen habe.
Wenn man da den Bobbel an der passenden Stelle in der Mitte macht, dann sind die auch ULP-kompatibel wahrscheinlich.
Ja, das war für die Feder, ne? Aber ich befürchte, das musst du genauer erklären.
Ich glaube, das habe ich schon 5-mal erklärt, gefühlt. Also, das ist auch so ein Ding, vielleicht hilft das auch bei den PG-13-Switches, dass die für die ULP-Switches gibt halt so einen kleinen Nopsel, der unten auf der Unterseite des Switches in der Mitte sitzt, der auf die Feder draufdrückt, wenn man die runterdrückt. Und dadurch wird das Druckprofil und der Ton nochmal eine Ecke verändert. Und vielleicht kann man sowas Ähnliches auch bei den PG-Switches machen. Da müsste man einfach mal mit rumspielen. Irgendjemand, TM.
Zu viel Zeit hat. Gut, ist wahrscheinlich nichts anderes, was das gefaltete Stück Papier dann unter deinen Keycaps und also zwischen Keycap und Switch macht, nehme ich mal an. Aber das Ganze nochmal
berühren. Wahrscheinlich. Also man kann halt ein bisschen mit der Form von dieser Nase noch spielen. Mhm. Also es gibt Varianten, die halt einfach nur gerade runterdrücken und es gibt Varianten, die so ein bisschen zur Seite wegschieben. Da nochmal so eine extra Notch reinbringen. Wüsste mal.
Oh mein Gott.
Aber ich weiß nicht, ob die original...
Ich meine, das ist wirklich schon richtiges Feintuning. Sind wir noch im Millimeterbereich oder ist das schon unter Millimeterbereich?
Das ist im Untermillimeterbereich. Die Original Cherry-Dinger haben diese Nasen auch. Wir haben sogar zwei davon. Ja, könnten Millimeter sein oder so.
Verrückt. Gibt dem Switch-Modding, sage ich mal, wobei es ja eigentlich die Keycaps eher sind, nochmal einen ganz anderen Drift mit. Das ist schon ziemlich witzig. Schon cool.
Ist aber an sich eine ganz geile Idee, dass man halt sagen kann, man verändert den Switch einfach dadurch, dass man das Keycap tauscht.
Mhm. Definitiv. Klar, da kannst du ganz anders mit Klangprofilen rumspielen.
Also Fuka zeichnete halt noch irgendwie ein abgefahrenes Bild, als er es mir erklärt hat, dass dieser Panüppel, den ich jetzt auch einfach mal in den Chat gepostet habe oder versucht habe abzufotografieren, dass der halt nicht einfach nur so einen Halbbogen hat, sondern dass der auf einer Seite wirklich spitz ist und die Feder beim Drücken im Endeffekt zur Seite wegschnicken lässt. Was halt nochmal quasi beim Bottom-Out so ein so ein, ja, Feedback auslöst. Ja, irgendwie spannend.
Man könnte natürlich, ich will jetzt unbedingt dieses Board haben.
Welches?
Mike 5.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr abgefahren, ja.
Purox hatte das auf der CCH-Con dabei. Interessanterweise habe ich dort dieses metallische Klingeln quasi der Switches nicht wahrgenommen. Das lag vielleicht an den 150 Leuten, die da rumgehüpft sind.
Die haben gut gedämpft.
Ja, die haben gut gedämpft. Vielleicht keine 150, aber das hört man in diesem Kontext halt nicht. Ne? Wenn du so allein im stillen Kämmerlein sitzt, dann ist das schon, weiß ich nicht, geräuschunterdrückende Kopfhörer regeln. Aber ja. Geile Boards, super geil, super flach. Ich habe schon scherzhaft gesagt, ich baue nur noch ULP-Boards, weil es irgendwie leichter mit ULP-Boards zu Meetups anzureisen. Die Koffer müssen nicht so groß sein. Das Scheißding passt einfach mit in meine Notebook-Tasche. Das ist einfach so, das wird einfach in ein Seitenfach mit reingeschoben. Ich brauche irgendwie nicht noch irgendwie irgendwas extra. Schon geil, leider geil.
Das ist der Grund. Also ich hätte das gerne fürs iPad. Das ist so das ideale Ding. Ich nehme ein iPad häufig einfach nur mit, wenn irgendwann was ist, und jedes Mal mit dem Stift da rumhühnern ist auch irgendwie doof, und dann einfach das Ding da rausholen, das ist wahrscheinlich so breit wie ein iPad, zack, verliere sie, Laube. 1A. Ich will das haben jetzt. Verdammt.
Sehr gut.
Ja. Werde ich nicht mit dienen können. Ich mache jetzt ULP.
Das ist doch ULP, oder nicht?
Nee. Mike 5 ist
16. Ach so, das sind die
13, 16S.
Das sind die schlechten.
Ja gut, okay, ich nehme die auch mit ULP, das ist mir egal.
Was ich nur bei den ganzen Boards nicht nachvollziehen kann, weder bei dem Mike 5 noch bei den bei dem Löw, ist, warum gehen die Daumentasten unter die regulären Columns, die du mit den anderen Fingern bedienst?
Weil es den Menschen wie den Ink gibt, die andere Hände haben als so Menschen wie du und ich.
Ja, aber hast du noch einen zweiten Daumen da irgendwo dazwischen, oder?
Nein, das ist doch das ganz normale Chiffre-Design.
Genau das Gleiche. Das macht die Korn, das machen alle Keyboards, die annähernd irgendwie irgendeinen Daumencluster haben und klein sein wollen. Die schieben das alles unter die normalen Fingerkeys.
Außer die Manhattan.
Gibt halt die Avantgarde, und dann gibt es halt andere Vögel.
Wo willst du denn das haben?
Sag mal. Weg von unter meinen anderen Fingern. Ich muss doch jedes Mal mit dem Daumen unter meine Hand greifen. Ich muss doch jedes Mal den Daumen, muss ich nach innen.
Es gibt Leute, die kommen in den Raum und setzen sich breitbeinig hin. Und es gibt halt Leute, die können sich anständig hinsetzen.
Genau. Und deswegen frage ich mich, warum setzt du dich breitbeinig hin, wenn du in den Raum kommst?
Entschuldigung, meine Switches sind unter den... Nein, lassen wir das. also keine Ahnung, aber das ist ja auch Geschmackssache. Das Problem daran ist halt gerade einfach noch so ein bisschen auch einfach die Auswahl. Also das geht so schon so ein bisschen aus dem Custom Keyboard bis irgendwie raus, weil die Hürde, sowas zu bauen, halt echt wesentlich höher ist. Mhm. Also du das brauchst halt mehr Equipment, um das mal zusammenzubauen. Ich weiß nicht, was hat dein Omelette-Putzel-Ding gekostet? Dein 30x30 Bügeleisen?
Oder so.
Bitte was?
40, 50 Euro.
Okay, boah, es geht sogar noch.
Also, keine Ahnung, das gebe ich für einen Lötkolben auch raus.
Aber das Ding hast du doch auch customized, oder?
Ja, aber das ist nicht viel. Also normalerweise ist das die doppelt so hoch oder so. Ich glaube, das ist ein bisschen flacher gebaut, aber das ist jetzt kein großer Hack gewesen.
Es kam direkt der Kollege irgendwie um die Ecke, der irgendwie eine Lötwellenanlage zu Hause hat, und sah dieses Omelette-Machgerät und sagte so, das sieht doch normalerweise anders aus. Ja. Ja, also keine Ahnung.
Ich den Link kurz in den Chat. Wir
haben es gerade. Liebend gerne. Also diese weiß ich nicht, 10x10, ach wenn überhaupt 8x8 Hotplate-Dinger von Ali zu punktuellen, das ist halt irgendwie nicht so geil, da punktuell irgendwas heiß zu machen. Das Teil, wenn es groß genug ist, macht es schon durchaus Spaß. Ich kann gerne mal ein Putzelvideo in den Chat werfen.
Aber ja, das ist schon richtig, die Einstiegshürde, sowas zu bauen, ist halt schon deutlich höher. als wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du so den Standard nimmst, nehmen wir gerade die Korn komplett mit Through-Hole-Komponenten, wenn es nicht gerade die V4 ist, kriegst du noch relativ fix so von Hand gelötet. Aber sowas natürlich dann auch nicht mehr, das ist richtig. Und ich weiß, ich habe schon mehrfach gefragt, aber auch die Cherry ULPs sind, glaube ich, von Hand eher ein Krampf zu löten, oder? Es geht, aber es ist
interessant. Das ist super easy mit so einer Platte. Ich kann gar nicht sagen, wie easy. Also die Menge der Lötzinnpaste ist halt wichtig. Mhm. Das darf halt wirklich nicht zu viel sein, weil der Abstand zwischen den Kontakten unter dem Switch selbst ist halt sehr, sehr marginal. Also das ist halt ein Millimeter Spalt, ne, hier unten bei dem goldenen Ding, ach golden, Silber, zwischen diesen Lötpads unter dem Switch. Das heißt, man darf halt wirklich nur so ein bisschen auftragen. Wenn es zu viel ist, ist der Switch hinüber. Aber ja, einfach. Leider ist dieser Artikel an Ihrem Standort derzeit nicht verfügbar.
Ja, bei mir auch.
War dumm.
Dann nimmst du halt irgendwie den ähnlich aussehenden nächsten.
Ja, sehe ich nicht. Egal.
Ach so, weil man den gar nicht sieht.
Während Fuka versucht, den Konsumbedarf der Keyboard-Nerds voranzutreiben, nochmal ganz kurz die Kurve irgendwie auf Keycaps in dieser Ebene irgendwie zurückgedreht. Da gibt es halt nicht viel Auswahl bisher. Ne? Also ich glaube, uns wurde versprochen von Cherry, dass die STLs irgendwie zu den Keycaps verfügbar gemacht werden. Ich weiß gar nicht, ob das passiert ist zwischenzeitlich.
Nicht, das schwingt ja da.
Wir haben gesehen. Irgendwie ein paar Prototypen in die Hand gedrückt bekommen, die auch irgendwie einen Millimeter kleiner sind in der Breite und in der Länge. Das heißt, irgendwie das Spacing zwischen den Tasten ist ein bisschen größer. Das ist auch schon gefühlt etwas, was von diesen PG-1316 schon der Fall ist im Vergleich zu diesen Original-LeUf. Was habe ich gesagt? Was waren es? 1425. Also die 1425 scheinen irgendwie auch mit den Keycaps und so einen grundsätzlichen Ticken breiter zu sein als die Standard-Keycaps von den 1316S. Mhm. Was einfach nur das Austauschen des Switch-Footprints, das reicht nicht. Und wenn man auf die ULPs geht, reicht das halt erst recht nicht. Also würde man das 1:1 irgendwie anpassen, dann hätte man irgendwie jede Menge Möglichkeit, Kresse in seiner Tastatur dazwischen zu pflanzen. Und ja. Deswegen der Schritt zurück zu ErgoGen, um das Spacing zu verkleinern.
Genau, aber ich glaube, die Auswahl an Keycaps, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Wenn man mal so zurück überlegt, als die ganzen Jog-Low-Profile-Geschichten neu waren, gab es ja im Prinzip auch bloß, du hast ja die Blank-Schwarz und Blank-Whites und mehr hattest du ja am Anfang auch nicht. Und jetzt kommt so langsam, ich meine, Keep Supply, ohne den Namen zu erwähnen hier, hat jetzt die Woche, glaube ich, neue Low-Profile-Keycaps in anderen Farbvariationen. Also wenn du da irgendwie Bock auf einen anderen Stil hast oder so, dann gibt's da mittlerweile schon echt auch so ein kleines bisschen Auswahl. Nicht ganz so abgefahren wie auf den MX-Profilen. Ganz klar, ich meine, die sind auch deutlich weiter verbreitet als das. Aber ich denke, das wird mit der Zeit auch kommen. Ich denke, da wird es auch den einen oder anderen Hersteller geben, die sagen, gut, okay, die Dinger sind jetzt frei verfügbar quasi als Open-Source-Druckdateien, sage ich mal. Und wir bauen da jetzt einfach irgendwas Buntes draus und kriegen das Ganze dann vielleicht sogar noch irgendwie mit, weiß ich, lustigen Zeichen drauf hin oder so. Ich denke, das wird mit der Zeit auch kommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so die neue Ära des mechanischen Keyboards, dass jetzt dieses ganze Ultra-Low-Profile-Zeug kommt. Kann natürlich auch sein und dementsprechend wird sich das dann aber auch verbreiten und ich glaube, dann kriegst du irgendwann noch ein größeres Angebot. Ich glaube, das braucht nur Zeit.
Ich dachte, Hall Effect ist der nächste heiße Scheiß irgendwie.
Ich glaube, das ist schon wieder out, oder?
Oh, Gott sei Dank.
Aber Hall Effect gab es doch auch schon. Das ist dann eher Retro, das ist kein neuer Hype, oder?
Wenn es urplötzlich in der Gaming-Industrie ankommt.
Neue Hypes sind doch jetzt diese Cherry Inductive Switches.
Ach stimmt, das waren ja. die kein Hall-Effekt sind, richtig?
Genau, die ohne Magnet und ohne komische Sensorik auskommen.
Ja, das ist noch kein Hype, das ist noch experimentelle Phase, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Oh Mann. Das nennt man ich will doch nur uralte MX-Switches haben. Mehr will ich doch gar nicht. Ich bin ja mehr so der Oldschool-Typ.
Ja, als wenn wir fucking Spray hatten.
Damals im Ferienlager. Aber wo wir gerade bei Lötjobs, Feinlötarbeiten und so sind, darf ich einmal kurz jammern, wie kacke es ist, diese Xiao-Si-Dinger zu löten. Also vielleicht bin ich auch einfach zu dumm dafür.
Nee, das darfst du, weil das finde ich nämlich auch.
Oh, bitte. Es ist so eine Hölle. Ich habe schon wieder wahrscheinlich irgendwie 2 Mikrocontroller geschrotet, die jetzt, glaube ich, also in den letzten 2-3 Monaten habe ich jetzt, glaube ich, 6 von den Dingern schon verbraten. Ich kriege es nicht geschissen. Es ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Also entweder, also die Außenstellen zu löten ist einfach, ne? Im Best Case hast du irgendwie sogar die entsprechenden Löcher im PCB, dann steckst du da eh einfach was durch und dann lötst du ihn drauf, fertig ist die Laube. Aber diese Rückseite, dieser fucking Boden mit diesen 4 Kontakten und den 2 Batteriekontakten, wer hat sich den Scheiß einfallen lassen? Mach den Kack doch einfach ein bisschen größer, dann habt ihr mehr Kontakte. Nein, da auf der Unterseite müssen noch Lötstellen sein. Lackgesoffen.
Jetzt also, kommt Fuke gleich mit der Hotplate.
Nee, ich wollte gerade sagen, so habe ich alle der ersten ULP-Switches gelötet. Boah, das ist ja genau das gleiche Konzept.
Nee. Da hätte ich so viel verschrottet. Nee.
Aber guck mal in die Keycard-Files, lieber Sven. In der Regel ist nur ein einziger Pin von diesen 4 Dingern unten durchkontaktet. Und zwar der für den Reset-Pin. Und den braucht man eigentlich nicht, weil die Xiaomi-Dinger selbst einen Knopf oben drauf haben. Das heißt, diesen Vierer-Block kannst du dir in, ich behaupte mal, 98% aller Fälle, wo die auf Keyboards verbaut werden, einfach sparen. Was du brauchst, sind unten die Batteriekontakte. Wenn du das per Bluetooth betreibst und das Ding Bluetooth hat, aber diese 4 Kontakte da wird lediglich meistens der Reset-Pin rausgeleitet. Deswegen kannst du dir die sparen. Und
ich weiß, don't hate the messenger, hate the message, aber ich hasse dich gerade ein bisschen.
I'm sorry for that.
Aber das ändert trotzdem nichts, dass ich diese 2 Batteriekontakte trotzdem noch löten muss. Das sind also immer noch 2. Und jetzt sag mir nicht, dann mach die ohne Batterie, das ist ja. Wie gesagt, ich habe jetzt wahrscheinlich.
Sind also aber ein bisschen einfacher, weil sie größer sind.
Ja.
Weiß ich nicht.
Gut, er wollte sich nur beschweren, wir haben zugehört. Er wollte gar keine Verbesserung.
Ich bin ja auch einfach zu blöd zum Löten, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt hier wieder.
Das ist gar kein Problem.
Warte, so funktioniert nicht aktives Zuhören, Fuka.
Doch, das Problem ist da. Das sollte mal Forager werden. Das ist jetzt wahrscheinlich für die Tonne oder so.
Oh no.
Weil die Scheiße kriegst du ja auch nicht wieder runter. Diese Controller kriegst.
30 Euro Hotplate.
Ist das die du gelinkt hast für 37,19 Euro?
Ja.
Klick.
Da kriegst du die ganze Scheiße wieder runter. Die funktioniert einwandfrei.
Lass die Finger von dem Ding. Die Dinger sind scheiße.
Ja, die habe ich zu Hause.
Na, also. Wenn du Glück hast und der USB-C-Port sitzt in der Mitte, dann hast du Glück. Aber was auch immer da drauf passiert,
bleibt da.
Sorry.
Was auf der Hotplate passiert, bleibt auf der Hotplate.
Sehr gut. Ja, aber du hast ja nicht nur zum Motzen, Sven, du hast auch ein neues Keyboard gebaut. Eins zum Wegwerfen, wie du in den Notizen geschrieben hast.
Richtig. Ich habe, ich weiß nicht, ob es zum Wegwerfen ist, zum Trocknen hängen oder einfach um jemanden zu schlagen. Im PCB-Exchange war irgendwann mal von einem, der eine Krise hat, ein Quartos-PCB. Und ich bin ja ein Fan von Auto-Keyboards. Besser noch eigentlich Staggered, also Color-Staggered, aber ja. Und dann habe ich mir das irgendwie mal geschnappt, weil ich fand das ganz spannend. Ich habe dann noch das passende Case gesucht und das hat er mir dann auch sogar empfohlen. Und jetzt habe ich hier ein Quartos, was dann im Endeffekt ist ein wie heißt das? Quas? I don't know, wie das ausgesprochen. QAZ.
QAZ.
Styleboard. Bloß eben als Ortho und dazu ist dann eben dieses Knall Case, was da so einen schönen Griff hat zum irgendwo ranhängen oder jemanden schlagen oder zum Wegwerfen oder wie man es auch immer möchte. Finde ich sehr cool. Also hängt jetzt so richtig schön an der Wand zum in Case of Emergency Get a Keyboard. Ja.
Okay. Warum
und Ortho-Linear? Will was sagen und ist gemutet.
Ich danke. Ich habe eigentlich gesagt, Junge, warum hängt da eine Käsereibe?
Könnte auch nicht Käsereibe sein, das stimmt.
Ist das aus Metall oder ist das 3D gedruckt?
Das ist weder noch, das ist Resin Spray Painted by JLC.
Ha, okay. Weil es sieht nämlich wirklich sehr hochwertig aus.
Ist es auch. Also es war ein bisschen, also es hat ein paar kleine Einschlüsse, kann man jetzt, also leichte Luftblasen unten. Und innen natürlich der Innenteil, der war nicht ganz komplett vernünftig gesprayt. Aber ansonsten ist es echt qualitativ gut. Stinkt natürlich ein bisschen, wenn man die Heat-Inserts reinsetzt. Also stinkt ein bisschen mehr als sonst. Aber ansonsten sehr hochwertig. Also USB-Port passt auch super und kann ich empfehlen. Also wer mal Spray-Painted versuchen möchte, ist mein zweiter Spray-Paint-Job von JSC. Ich habe ja einmal im Zuge des Adventskalenders habe ich ja eine Totem im Stile des Discords, dessen Namen nicht genannt wird, drucken, sprayen, painten lassen. So. In schwarz mit grünen Bottoms und orange glossy Caps.
Cool.
Und das machen die echt schon ziemlich gut. Das Einzige, was ich übrigens nie, jetzt um mal ein bisschen Geld zu sparen für die Leute, lasst euch nie Keycaps mit Bars oder Dots für Homings spray painten. Macht keinen Sinn. Das wird, das ist dann eine Fläche. Das merkt man so gut wie nichts mehr. Das macht keinen Sinn.
Sehr gut, dann deckt das richtig die Farbe, nicht?
Ja.
Verrückt. Mehr kosten?
Jetzt.
Wie viel?
Ach, weiß ich nicht mehr, kann ich dir nicht sagen, aber das war jetzt nicht die Welt, das ist wirklich nicht teuer.
Okay, cool. Freie Farbauswahl oder?
Nee, da gibt's, boah, lass mich lügen, 25 verschiedene oder sowas irgendwie, also pro Farbe gibt es immer zwei Varianten, matt und glossy. Mhm. Und dann hast du eben schwarz, grau, silber, gelb, grün, blau, rot und so weiter und so fort. Pink gibt es und orange und also wie gesagt, irgendwie so 30 Farben, irgendwie sowas.
Okay. Aber prinzipiell eine gute Geschichte.
Ich suche mal den Link raus und schmeiße ich den in den Chat, da sieht man dann nämlich die Übersicht. Shownotes.
Ja, der Ink hat noch was Interessantes in das Pad gepackt.
Ich muss mal ganz kurz bei diesem JLC-PCB irgendwie reingrätschen. Ich finde aber gerade leider nicht mehr, von wem das war, weil jemand hatte aus dem Discord, dessen Name nicht genannt wird, sich mal Dinge aus Alu fräsen lassen. Zwar nur eine Hälfte für das Board, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, ich kann jetzt sogar sagen, wer und was.
War das Boggle oder war das Bonk?
Das war Quack? Bubble oder Quack? Bubble.
Ich bin total überfordert.
Bubble.
Bubble war's. Ich war wirklich überrascht.
Fürs Klotz.
Fürs Klotz eine Hälfte, irgendwie 70 Euro oder so. Das war schon, ja. Auf der anderen Seite, wenn das irgendwie Massen produzieren lässt und da dann eins abgreifst, bist du irgendwie wahrscheinlich genauso preislich dabei. Ich fand's cool. Also es sah wirklich, wirklich interessant aus. Also da geht echt viel. Also man hat so als Endverbraucher doch echt Möglichkeiten, mittlerweile auf coole Sachen zuzugreifen, was normalerweise echt nur irgendwie Firmen und so weiter vorbehalten war vorher, für vernünftige Preise. Und das war schon, ja. Ich glaube, da werden wir in Zukunft auch ein bisschen mehr ausprobieren.
Wobei da glaube ich JLC auch relativ alleine dasteht auf weiter Flur, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Na, wenn du mal so rumschaust, ich habe jetzt auch mal geschaut, was so 3D-Druck-Service und so angeht, das kannst du ja, ich sag mal, innerländisch kannst du das ja voll knicken. Weil da zahlst du ja gesponnen viel Geld, wenn du dir irgendwas 3D drucken lässt. Das ist völlig, völlig Banane, also egal aus welchem Material. Und sonst landest du irgendwann immer wieder bei JLC. Um dir irgendwas, na gut, drucken zu lassen, eher nicht. Ich habe einen privaten Drucker, der mir das ganz gut macht. Grüße gehen raus an den lieben Vlies. Der macht das ganz gut. Aber sonst bist du da echt mit viel Geld dabei, wenn du das außerhalb von JLC machen lässt. Und die sind ja schon, also die haben sich da ziemlich spezialisiert auf den ganzen Kram und machen das echt gut und wollen auch echt nicht so viel Geld dafür.
Also Vlies, wann CNC-Fräse-Service?
Ja. Bin ja auch dafür. Genau. Ja. Aber sonst, was ich vorhin noch sagen oder was ich vorhin anschneiden wollte, du hast noch was in das Pad geschrieben, was Kanata heißt. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe es nur kurz angeschaut. Das ist ein GitHub-Repo mit irgendeinem Tool für Linux, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau.
Ink, was ist Kanata?
Also ich muss gestehen, ich bin da drüber gestolpert, weil ich irgendwann mal wieder Ben Welleck gestalkt habe. Und Ben Welleck macht ja auch irgendwie keinen Halt vor gar nichts. Kanata scheint ein Tool zu sein, womit ich Homing Keys quasi auf meinem Betriebssystem realisieren kann. Also für Menschen, die irgendwie das Problem haben, dass sie dann irgendwie auf dem Bildschirm ganz viel F stehen haben, weil sie aber eigentlich irgendwie Großbuchstaben erzeugen wollten und da irgendwie Shift auf der Home Row gedrückt haben. Ist das ein Tool, was Home Row Mods auf einem normalen Rechner quasi ermöglicht. Und ich dachte, ich hätte den Link reingepostet. Ich habe das irgendwie auch. Nee, natürlich nicht. Ich verlinke gleich auch nochmal das Video von Welleck. Wenn ich es denn schaffe, das zu kopieren. Ich habe es nicht so mit Tasten. Genau. Also vielleicht einfach mal reinschnorcheln. Wollte ich einfach mal in den Raum werfen. Ben Welleck hat öfters mal solche Sachen. In dem Zuge kann ich vielleicht auch nochmal sagen, ich hatte ja eben schon angeteasert, dass ich durch akute Trackpad-Benutzung irgendwie an der Arbeit saß und plötzlich Handgelenkschmerzen hatte. Dass es wirklich so weit ging, dass ich mich zwar irgendwie gezwungen habe, noch weiter zu arbeiten, aber es war halt nicht wirklich geil. Und es hat wirklich geschmerzt, dass ich mal ganz kurz irgendwie auf meinem Arbeits-MacBook irgendwie WarpD installiert habe. Dann festgestellt habe, dass so Custom Layout halt irgendwie scheiße ist, weil alles darauf ausgelegt ist, dass die Keycodes zum Auslösen von Warp, die halt HJKL sind, die irgendwo anders da auf meinem Tastaturlayout verteilt sind.
Oh,
WarpD hat halt verschiedene Modi. Einmal kann man so ein grundsätzliches Raster über den kompletten Bildschirm legen, dass man im Endeffekt so mit einer Tastenkombination von zwei Buchstaben oben links angefangen mit AA, unten rechts geendet mit ZZ, irgendwie zwei Buchstaben drücken kann und springt mit der Maus automatisch dann auf diesen Punkt. Es gibt noch so eine Art Grid-Mode, womit man im Endeffekt immer den Bereich, in dem man sich bewegt, viertelt und dann mit einer Taste halt immer in das entsprechende Viertel springt, also keine Ahnung, oben links ist H, ich bin nicht QWERTY-Mensch gerade im Moment, oben links ist Z, unten links ist H, oben rechts ist U, unten rechts ist J und dann sage ich irgendwie U, springe in den oberen linken Teil, drücke dann nochmal, wenn ich U drücke, springe ich in den oberen rechten Teil und drücke dann nochmal U, um ganz oben rechts in der Ecke zu landen und drücke dann K, um das zum Schluss dann genau da in diesem Feld auszulösen. Also ja, whatever. Also es gibt verschiedene Modis. Ich habe es leider geschafft, irgendwie meinen kompletten Input-Stack auf dem Notebook zu killen damit, weil ich natürlich versucht habe, dann das Keymapping auf meinen Part anzupassen und das dann nochmal zu bauen. Und irgendwann hat der Rechner dann angefangen zu pusten und wollte nicht mehr. Aber grundsätzlich ist das eine ziemlich coole Idee eigentlich gewesen. Also Ben Welleck ist da immer irgendwie, weiß ich nicht, also was so, wie kann ich noch fauler werden? Da ist er der Mann.
Sehr gut. Ja, ist das nicht irgendwie die falsche Herangehensweise? Es gibt, ich weiß es nicht mehr, ob es ein Plugin für einen anderen Browser war oder ob es ein separater Browser war. Es gibt die Möglichkeiten, dass du dir Links automatisch in Webseiten mit Tastenkombinationen anzeigen lassen kannst. Gar nicht über ein Raster gehst, sondern du gehst auf eine Webseite, hast dann deine verschiedenen Links und Buttons und bla und blub. Und über jedem Button hast du eine kleine Infobox, wo dann steht, keine Ahnung, AA, JJ, AJ, sowas. Und dann kannst du nur über die Links gehen und hast gar nicht dieses Raster, wo du dich, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wo du dich erstmal ranzoomen musst und dann deine Rasterpunkte zu finden, mit denen du arbeiten musst, um auf Links zu gehen.
Ja, das ist das, was ich gemeint habe, wenn man mit Fuka zu viel Zeit verbringt. Das funktioniert ja, leider nur in Firefox. Genau. Und ich habe es schon wieder geschafft, nur den Text zu kopieren anstatt den Link. So eine Scheiße. Genau. Also das ist auch auf jeden Fall, aber WarpD funktioniert halt auf Betriebssystemen weiter Ebene.
Ah, okay,
gut. Komplett über den Bildschirm und nicht nur in einem Browser.
Ah, okay, gut. Das ist dann das Recht.
Deswegen ist das nochmal.
Aber gab es nicht für macOS und oder Windows auch ein Tool, was das auf allen klickbaren Flächen gemacht hat?
Ich meine, wir haben uns, ist das nicht auch HomeRow oder irgendwie sowas? Oder HomeMods oder irgendwie so? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Also aber egal.
Bei macOS könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass das unter diesen Bedienungshilfen läuft.
Ja.
Dass gerade, wenn du irgendwie irgendwelche Einschränkungen hast, körperlicherseits, dass du da die Möglichkeit hast, trotzdem dein Betriebssystem zu benutzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wüsste jetzt aber auch nicht, ob das irgendwie, wo das ist, was das ist, keine Ahnung. Aber spannend. Also ich finde so Konzepte, Rechner zu bedienen ohne Maus, finde ich cool. Wirklich nur noch rein an einem Keyboard zu sitzen, deine Hände gar nicht mehr von dem Keyboard wegbewegen zu müssen. Klar, so Sachen wie KiCad oder grafische Geschichten kannst du ohne Maus einfach vergessen. Ich glaube, das funktioniert einfach schlicht nicht. Aber der Rest, so 98% des restlichen Workflows einfach nur noch mit dem Keyboard zu bestreiten, finde ich schon spannend. Schon sehr cool. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, so die groben Themen haben wir durch. Sollen wir mal mit meinen Meta-Themen weitermachen? Ich habe Fragen. Ihr seid ja alle wunderbare. Oder Sven sagt was, aber wir verstehen den Sven nicht.
Ich habe gesagt, wir wissen nicht, wie du dein PS2 löten kannst.
Schade, das wollte ich nochmal fragen. Nee, sogar ganz andere Fragen. Und zwar, hat zwar mit dem gleichen Projekt zu tun, aber hat nichts mit dem PS2-Device zu tun. 3D-Design. Ihr seid doch alle Besitzer von 3D-Druckern. Dementsprechend seid ihr ja auch alle bewandert mit 3D-Design. Okay, ist ihr einen schüttelnden Kopf?
Ja, es gibt Menschen auf der ganzen Welt, die Barbie-Zubehör in Form von einem Dreizack für König Dritton, Barbie-Puppe von vor 25 Jahren irgendwie 3D drucken können, aber dann auf die Idee kommen, das einfach in Lebensgröße zu drucken und zu ihren Halloween-Kostümen zu tragen. Ja, also mein Printables-Profile an der Stelle ist sehr lustig anzusehen.
Den Link brauche ich bitte noch, weil der kommt auch mit in die Shownotes, um den Fame noch weiter voranzutreiben. Nein, mir geht's eher darum, ich bin halt so überhaupt nicht der 3D-Typ und was so 3D-Design angeht, habe ich nahezu keine Ahnung, aber ich stoße dann immer wieder an den Punkt, wo ich mir denke, so ich würde das einfach mal, ich brauche ein 3D-gedrucktes Case für ein Keyboard. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich rackere mich dann immer ab, bis ich dann mal irgendwas Brauchbares zusammen habe. Braucht dann auch meistens 2 Iterationen, bis das Ganze passt. Deswegen glaube ich einfach, dass meine Herangehensweise die falsche ist. Habt ihr schon mal selber Cases designed in 3D für Keyboards? Und wenn ja, wo fangt ihr an? Oder wie fangt ihr an? Beziehungsweise wie macht ihr es, dass es passt? Also wirklich sehr, sehr meta, aber tät mich mal interessieren.
Nicht für Keyboards. Für ein Keyboard habe ich doch die Schwelle für die Manhattan.
Hallo, wir haben ein Case für die Keyball designed, beispielsweise.
Oh, stimmt, genau. Ja, das haben wir
und
auch getan.
Da war einfach wirklich das Vorgehen, man nehme sich irgendwie, ich glaube, die DXF-Files für die Acrylplatten waren irgendwie Open Source. Ich glaube, die KiCad-Files nicht, weil. Ja. Closure, ne? Aber die DXF für die Acrylplatten waren irgendwie Open Source und die haben wir in Fusion importiert und haben uns daran entlang gearbeitet, glaube ich. Und das ist auch so ein bisschen das Grundvorgehen. Fuka und ich, wir haben irgendwann mal einen Workshop gemacht, wo wir irgendwie ein Gehäuse für ein Raspberry Pi designt haben. Im ersten Part irgendwie 3D-Druck und im zweiten Part nochmal, was muss ich denn jetzt ändern, wenn ich das fräsen möchte in Walnussholz oder so. Und da ist halt eigentlich auch, wenn du das Objekt hast, für das du das Case machen möchtest, ist es wesentlich einfacher. Und dann ist die Passgenauigkeit halt auch da.
Also wirklich gut mit den DXF-Files, das habe ich auch schon überlegt, beziehungsweise kannst auch SVG müsste auch funktionieren, aber so, dass du auf jeden Fall diese Grundfläche hast quasi von allem und arbeitest dich dann da dran ab quasi und baust dein Case drumherum.
Okay. Genau. Also bei komplexeren Sachen mache ich es mittlerweile so, dass ich wirklich das Objekt, was ich umbauen will, erstmal designe. Mhm. Okay. Zumindest bis auf die Haltepunkte und die Grundflächen und Kontaktpunkte und so. Und mich dann da dran entlang hangel.
Und das heißt, wenn du das Objekt, was du umbauen möchtest, erstmal selber designen musst, beziehungsweise als 3D-Modell generierst, das heißt, der Rest ist dann händisches Messen quasi, oder?
Also entweder Schematik. Ich finde Specs zu dem Objekt.
Oder du hast Specs, okay, klar.
Aber meistens ist es einfach händisches Messen mit Schieblehre und ich habe irgendwann mal so eine Radiuslehre mir besorgt. Mhm. Womit ich einfach zumindest irgendwie Radii messen kann. Und damit geht es eigentlich ganz gut.
Ah, okay. Dann bin ich ja gar nicht so auf dem falschen Weg. Interessant.
Die kann man sich auch 3D drucken.
Messschiebern. Sind nämlich die Batterien die leer? Ja.
Ja, das ist nicht mehr wegzudenken. Ah, okay. Interessant, aber cool, dann ist das der.
Ja, der Ink hat es gerade in den Bildschirm gehalten. Einer der besten Messschieber, die ich hier auf Ali gekauft habe.
In mehrfacher Ausfertigung so viele, dass er noch welche hatte zum Verschenken.
Sehr cool.
Ja, sehr cool. Aber in der Tat, also auch bei dem Raspberry Pi Gehäuse beispielsweise, es gibt einfach Specs, die man dann nimmt und dann daran erstmal den Raspberry Pi baut, also nicht wirklich jedes SMD-Teil, aber so, keine Ahnung, Netzwerkports, USB-Ports und so, ne, Audioausgang und so, dass diese ganzen Elemente einmal da drauf sind, so dass man dann im Endeffekt einfach ganz großzügig im Gehäuse drumherum basteln kann und dann im Endeffekt direkt testen kann, ob man sieht. Was man bedenken sollte, ist natürlich nicht auf Kante zu gehen, sondern man braucht irgendwie so 0,2 Millimeter oder sowas, einfach Spielraum, damit das dann zum Schluss noch passt.
Ja, okay. Okay, cool. Ja, da bin ich ja gar nicht so auf dem falschen Weg. Das ist.
Aber wenn wir doch nur jemanden hätten, der sich mit Fräsen auskennen würde, wie designt man Cases und fräst die dann daraus?
Indem man eine Zeichnung macht.
Ah. Hallo Frank.
Hallo Frank.
Hallo in die Runde.
Du echost ganz schön. Jetzt haben wir haben circa 4 Stunden Vorarbeit für diese Episode gebraucht, um das Echo rauszubekommen. Ja. Jetzt kommst du mit Echo ums Eck.
Das Echo liefere ja ich, aber seine Stimme ist so laut, dass die einfach bei mir doppelt durchschlägt.
Und es kommt bei mir gar nicht so laut raus. Interessant.
Was habt ihr denn gemacht, schon, damit das Echo weg ist?
Wir haben Ink gemutet.
Genau so sieht das aus.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben gerade über 3D-Design und ähnliche Basics geredet. Hast du noch was zu unserer Themenliste beizutragen, mit Sicherheit? Du kennst dich mit Fräsen aus.
Genau, ich komme nämlich gerade aus der Fräserei und ich habe das mit Spannung verfolgt, gerade auf dem Heimweg. Und aus dem Discord, dessen Namen man nicht nennen darf, gab es einen YouTube-Link, wo die bei JLPC waren, dort in der Fräserei. Das geht so eine halbe Stunde von so einem amerikanischen YouTuber, der durfte dort mal dabei sein. Das werde ich nochmal raussuchen, kann man sich echt angucken und ich fand es sehr interessant, wie weiter die schon sind. Also du schickst da deine Zeichnung hin, der erste guckt sie sich an und macht die Programme, der nächste stellt dann die Fräse ein und dann geht das durch. Und dann merkt man, dass es halt doch aus China kommt. Da hast du wirklich Leute da sitzen, die Teile dann noch entgraden. Das könntest du halt in Deutschland gar nicht bezahlen. Ja. Und ich dachte eigentlich, ich bin durch mit meinem Keyboard-Thema, weil ich jetzt so das letzte halbe Jahr eigentlich zufrieden mit meinem Setup war. Und ich bin jetzt bei Keepsofile drüber gestolpert, dass die Splatteroid mit Bronze haben.
die aber jetzt schon wieder ausverkauft ist. Und dann haben die eine 40s mit der oberen zwei Reihen sind Orto. Und dann hast du für die untere Reihe einen Stagger. Und das fasziniert mich ungemein.
Das war das Board, was du neulich mal gepostet hast. Und,
genau, die Wolfjaw.
Ich finde dieses Layout so dermaßen, ich weiß es nicht, wie ich es finde. Aber nochmal kurz einen Schritt zurück. Liebe Keep Supply, solltet ihr das hier jemals hören? Ich habe lange drauf gewartet, dass es ein neues Splade, beziehungsweise ja, die Spladerate nochmal gibt im Shop. Und jetzt kommt die ums Eck mit einer Stahlplate für irgendwie das Doppelte vom Preis. So wollte ich das nicht. Vor allem fertig gebaut. Wer kauft denn fertig gebaute Keyboards?
Ja, aber ich fand den Preis fürs fertig gebaute okay. Also wir hatten ja da schon mal geschrieben. Ja, du bist halt dann in einer anderen Liga, sage ich mal. Da bist du halt dann wirklich wie bei Keychron als oder bei den ganzen anderen Herstellern. Und da denke ich mal, bist du unter 200 Euro schon dabei. Ich weiß gar nicht, was die für die Alice haben wollen, was so ganz grob in die Richtung geht.
Ja, aber ich glaube, sie ist preislich relativ ähnlich. Das stimmt.
No. Sonst finde ich die 190 Euro ein fairer Preis.
Ich nicht. Ich wollte wieder eine Spladerate haben, die irgendwie, was hat sie anfangs gekostet? Ich weiß es gar nicht mehr. 60?
80, oder?
80? Sven, du hast doch eine, oder?
Ich habe auch eine.
Sag was zum Preis. Er hat drei.
Ja, habe ich.
Ja. Oh Mann.
Ich dachte ja auch eigentlich, ehrlich gesagt, dass Sven vorhin, als er sagte, er hat ein Board zum Wegwerfen, ne, irgendwie diese Battering-Version eines Splatterings irgendwie gemeint hat, so mit Stahlplatte und wir lernen Joker das fürchten. War etwas überrascht, dass das nicht so ausgegangen ist, wie ich das erwartet habe.
Nee, aber ich habe normale, reguläre Splatteroid. Ich habe eine Splatteroid ohne Case und ich habe dann noch eine 5x3 Splatteroid, also die mit den, wo die beiden äußere Key-Reihe fehlt mit Case.
Mhm. Bringst du die mit zum Mechanicon?
Welche davon?
Alle drei.
Und passt du bitte nicht drauf auf?
Nein.
Versuch was.
Ich könnte dir eine Regret anbieten. Ist das nicht das Gleiche?
Ach, wow. Da habe ich aber schon eine. Weißt du,
Das ist nicht das Gleiche.
Nee, es ist nicht das Gleiche. Es sind beide schöne Keyboards. Und ja, es ist ein Keep Supply gegönnt. Das ist tolle Keyboard. Ja,
es macht schon Sinn. Oder? Also durch das Brassweight da und gebaut und die ganzen Einzelteile macht das schon einigermaßen Sinn. Aber ist natürlich auch ein stolzer Preis. Aber wie gesagt, ist komplett fertig gelötet mit allem drum und dran, inklusive MCU und so weiter. Da geht das noch.
Ja.
Bin mal gespannt, ob da vielleicht noch andere Varianten noch kommen werden.
Inwiefern farblich oder materialmäßig?
Weiß ich nicht.
Okay.
Und Switches und Keycaps kannst du ja auch noch draufstecken. Also ist ja nicht so, dass es ganz, ganz fertig ist.
Ha, da haben wir es.
Nee. Und wo wir gerade bei Switches und Keep Supply sind, hätte ich nie gedacht, dass sie wirklich mal Clickies verkaufen. Aber sie bieten Clickies an, die Invokeys P-Flower Switches. Und ich bin damit sehr zufrieden. Das sind grundsolide Clicky-Switches. Die kann ich echt empfehlen.
Er hat solide Clicky-Switches gesagt. Fug ist auch so ein Clicky-Fan, oder? Du hast doch immer noch deine Kyle Navy Kyle Blues, Box. Oder? Die Box Blues.
Clickety-Clack.
Ja, Clickety-Clack. die Splatterate. Ja.
Ich hab auch Clickies.
Ja. Das
sind Plingy.
Ja. Wir hören dich leider nicht, Ing.
Wir hören dich nicht. Das Klicken deiner Tasten ist zu laut.
Ja. Ich habe Klingis. Ich brauche davon ein T-Shirt.
Es kommt nur aufs Branding drauf. Ich meine, wenn die Kyle als Klickis verkauft, dann akzeptieren die Leute das wahrscheinlich.
Ich will nicht wissen, wie viel ich die Vorfreude auf diese Le Earth jetzt versaut habe damit. Aber, ja.
Mir schon ein bisschen.
I'm sorry for that.
Aber ich finde, das ist ein Punkt, den sollte man vorher auf jeden Fall wissen.
Ja. Definitiv. Naja, er hat ja schon gesagt vorher, dass sie echt scheiße klingt. Aber ich habe nicht gedacht, dass es so scheiße klingt. Aber ja, shit happens.
So ist das. So ist das. Haben wir noch Themen? Ich glaube nicht wirklich. Ja.
Ich kann noch mal ganz kurz eine Empfehlung rauswerfen, falls es jemanden interessiert. Ich bin ja eigentlich nicht so der Mann mit großen Keys. Also bin ja meistens so alles, was normalerweise fast nur One U, aber manchmal verschlägt es mich in Richtung, ich brauche mal einen Key mit 2 U. Und falls wir das hier noch nicht erwähnt haben, dieses Invokeys Stabilizer Kit. Mhm. Das ist, wenn man Steps braucht, großartig. Also kann ich nur empfehlen. Ich habe bisher nur die 2 U's davon verwendet, weil, ne, wie gesagt, ich habe nichts Größeres. Also an Tasten. Aber die sind super. Sind laufen sauber, sind leise. Das kann ich nur empfehlen. Also ja, ist jetzt zwar wahrscheinlich schon wieder Schleichwerbung, weil gibt's bei Keep Supply, aber
wir machen das so lange, bis ein Tantiem rausfallen.
Ja. Ich hatte jetzt gerade irgendwie ein Schiff, wo ich irgendwelche billigen 2U-Stabilizer verbaut habe und die fangen jetzt langsam an zu quietschen. Das ist so geil. Das ist so absurd. Wow. Katastrophe.
Ja. Also, ja. Versuch's.
Stabilizer sind wichtig.
Ja, aber hängen sie dann wenigstens auch wie so eine alte Scheunentür? Beim Tasten wieder hochdrücken? Nein, schade. Das ist ja nochmal witzig. Oder das hätte ich dann gern in meinen, ich habe doch diese Unix 60 mit den 150 Gramm Switches. Da hätte ich dann gern noch so Stabilizer drauf, die quietschen, die Keys langsamer zurückschieben, als es regulär wäre. Das wäre cool. Drückst du 150 Gramm oder mal so. Sehr cool.
Wir brauchen immer noch so einen Wettbewerb mit so einem Board, wo jede Taste einfach anders ist, ein anderes Keycap-Profile hat und ja.
So ein Vomit-Port oder wie?
Ja, genau. Und dann auch unterschiedliche Druckstärken unter den Keys drunter. Das wäre... Habe ich eventuell auf der Liste für die Mechanicon stehen. Genau, die dauert aber noch ein bisschen. Ich habe viel auf der Liste für die Mechanicon stehen. Genau. Habt ihr noch was? Ich könnte euch noch fragen, ihr könnt auch PCBs designen. Das ist nämlich das gleiche Problem. Das habe ich nämlich auch anfangs gar nicht gemacht oder noch nie. Hab mich dann mal dran gesetzt, bin verzweifelt am Routing an dem Routing von den Lanes, die von Switch zu PCB zum Mikrocontroller gehen und alles drum und dran. Hab's dann sein lassen und habe mich jetzt nochmal dran gesetzt und habe festgestellt, dass es doch relativ entspannt sein kann, Lanes zu ziehen und Lanes bewusst, nicht Lines, Lanes. aber auch da hatte ich das Gefühl, dass ich angefangen habe und am völlig falschen Punkt angefangen habe beim PCB-Design. Also Grundfrage zuerst, wer von euch hat schon mal PCBs designt?
Ich habe das schon mal gemacht. Mhm. Typischerweise mache ich das so, dass ich das Gehäuse erst designe und dann das PCB.
Echt?
Nein.
Okay.
Das ist eine gute Frage. Das ist echt so ein meditativer Prozess, dass wie könnte es denn ungefähr klappen?
Mhm. Also ich muss ja sagen, ich glaube 4 oder 5 Anläufe gebraucht, bis mir das gefallen hat. Ich habe mal grob verkabelt, hab gesehen, wie wirr das aussieht. Und bin dann das Ganze quasi nochmal rückwärts durchgegangen, bin die durch die ganzen Lanes durch, hab die teilweise wieder gelöscht, hab dann geschaut, welche ich zu Strängen verbinden könnte, sage ich mal. Und die dann quer über die PCB einzeln verteilt und an den Mikrocontroller dran geführt. Und das dann halt Schritt für Schritt quasi wieder rückaufgelöst und dann wieder von vorne neu verkabelt. Und das halt ein bisschen sauberer und ein bisschen einheitlicher und ein bisschen schicker. Aber ja, wenn du sagst, es ist so ein meditativer Prozess, dann...
Ja, so mache ich das eigentlich auch. Also, okay. Also Dinge bündeln halt irgendwie rein und spalten, versuchen zusammenzufassen. Mag die Idee von Geist immer noch, den Dioden quasi als Block an die Seite zu packen. die nicht irgendwo da mitten rein zu verteilen und dann schöne breite Spuren, die sich halt irgendwie zur Seite hin immer ausdünnen, bis du irgendwie bei der letzten, mit der letzten Reihe angekommen bist. Mhm. Ja, das ist eigentlich so die.
Wie vermeidest du Überschneidungen von Lanes? Schaust du, dass du die passenden Bauteile irgendwo so platzierst, dass sie sich möglichst nicht im Weg stehen? Weil ich könnte mir vorstellen, der Diodenblock zum Beispiel, so wie das der Geist geregelt hat, der entzerrt da schon mal einiges, hätte ich sagen, anstatt wenn du die Dioden einzeln auf die Keys legst. Oder
halt Vorder- und eine Rückseite von der PCB.
Natürlich, natürlich, klar, aber ich meine, es wird dann trotzdem auch irgendwann wirr, wenn du die ganze Zeit deine Seiten wechselst, quasi deine PCB-Layer.
Typischerweise irgendwie entscheide ich mich für Spalten auf die eine Seite und Reihen auf die andere Seite. Mhm. Und der Rest an Zusatz zur Reset-Knopf-Batterie entweder außenrum oder dann mit mehreren Layer-Wechseln da irgendwie zwischendurch.
Mhm. Okay. Okay. Gut, dann frickel ich mich dann in die richtige Richtung auf jeden Fall.
Aber ganz oft ist halt einfach der längere Weg eines Traces dann vielleicht irgendwie über die längere Seite einmal ums Board rum der schönere, weil es dann irgendwie besser aufgeht oder so. Das
Okay. Okay.
Ich glaube, was da hilft, ist, sich auch einfach vorher ein paar Projekte anzugucken, die das sowas Ähnliches gemacht haben, wie man jetzt selbst vorhat. Einfach mal sich inspirieren lassen. Also auch da gibt es ja einfach Tonnen von Plugins, die man irgendwie in KiCad dazu aktivieren kann, mit gerundeten Traces irgendwie, dass das nicht mehr in den 45-Grad-Winkeln irgendwie quasi knickt, sondern immer Rundungen macht und. Da gab es, glaube ich, auch irgendeinen Talk auf irgendeinem Kongress, oder war das GPN? Wo irgendjemand einfach so seine 10 Lieblings-Plugins in KiCad irgendwie erklärt hat und man so gedacht hat, boah, das wusste ich alles nicht und das habe ich händisch gemacht und dies und jenes und tralala. Also da gibt es ganz, ganz viel.
Cool. Aber ich mag die 45 Grad, die sind schön.
Die gefallen. Bei den Chemnitzer Linux-Tagen war jetzt auch ein KiCad für Anfänger-Talk dabei. Den habe ich aber noch nicht nachgeholt. Gut.
Kann ich auch mal mit in die Shownotes reinpacken. Was auf jeden Fall so ist, man muss es einfach mal machen. Es ist deutlich einfacher, als man anfangs denkt, so ein PCB zu designen. Ich stand auch ganz lange davor und gesagt, das kriege ich nie im Leben hin. Und dann setzt du dich aber mal ran und dann geht das doch relativ fix. Und es gibt auch echt gute Anleitungen im Internet, wo du Schritt für Schritt wenigstens mal so ein kleines Makro-Pad, ich glaube, der Joe Scotto, der hat ein relativ gutes Tutorial für das Design von einem, glaube ich, 3x3 Makro-Pad oder so. Daraus kannst du dir alles ziemlich gut ableiten, wenn du mal andere Projekte bauen willst. Und das ist schon ziemlich cool und es geht relativ fix und du bist dann auch relativ schnell wirklich an dem Punkt, wo du sagst, dass JLC dir irgendwie eine Platine bauen soll, beziehungsweise 5 brauchst du ja. Und das ist schon cool. Das ist schon cool. Ist ein Schritt, den man auf jeden Fall wagen sollte, mal selber PCBs zu designen, und macht einen Höllenspaß und man hat dann halt wirklich was in der Hand, was ja im besten Fall sogar funktioniert. Das ist schon ganz cool. Genau.
Ich bin übrigens über noch was gestolpert, wollte ich einmal anbringen. Weil es gibt ja, glaube ich, hier so ein paar Leute, also mindestens einen, die ein Endgame haben, oder?
Jo.
Jetzt gibt es eine Bluetooth-Variante, das Blendgame.
Sehr gut.
Ein weiterer User da nämlich da ein bisschen Arbeit reingesteckt. Und mit einem NRF 52840 oder Nice Nano kann man da jetzt ein Blendgame mit Akku und so und Soße und Scharf. Schmeiß ich in den Chat und in die Shownotes.
Wo kriegt man da noch einen Akku hin?
Ins Case.
Aber wo?
Ja.
Wait a second. Ich habe ein Bild von dem Case. Bild kopieren.
Ich habe es auch gesehen. Ich glaube, ich muss standhaft bleiben.
Mal gucken, ob das klappt. In dem Mittelteil. Sieht man das Bild im Chat? Oder ist da wieder kurz dabei rumgekommen?
Huh. Ja, gut. Stimmt natürlich. Macht Sinn. Ah, okay. Ja. Schon auch sehr leises Keyboard. Definitiv.
Bin ich sehr gespannt drauf. Ich schreibe ja auch gerne jetzt mit meinem normalen Endgame, bloß da muss ich jetzt mal die Switche wechseln. Ich habe es jetzt lang genug mit Linear versucht. Ich werde einfach mit Linear switchen, nicht warm. Das wird nichts mehr, ich und Linear.
Du hast ja auch die Nocturnals drauf, oder?
Die habe ich, glaube ich, drin, ja. Die schwereren Linear.
Ich glaube, ja.
Silent. Kam die neuen. Aber da gehe ich dann jetzt auf die Sunset und hoffe, dass irgendwann mal die Sunrise oder was das sind kommen. Okay.
Bei mir sind letzte Woche irgendwann HMX IVA angekommen. Probiere ich jetzt auch meinen linearen zu.
Oh ja, du hattest die letzte Late Night, hattest du gefragt, ob jemand die kennt? Ob jemand
ja, ich habe jetzt einfach mal welche bestellt.
Okay. Und erster Eindruck?
Ja, ist halt linear. Aber es kann funktionieren. Okay. Maybe. Weiß auch nicht.
Ach, linear kann auch schön sein.
Du meinst das mit diesem Office und Kollegen nett behandeln echt ernst, oder?
War durchaus auch der Grund dafür, aber ja, schon. Ja.
Krass.
Mal gucken.
Sie haben ihn weich gespült.
Ja.
Sehr gut. Haben wir noch Themen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind durch. Mir fällt zumindest nichts mehr ein. Ich habe meine Fragen, bis auf das PS2-Device. Habe ich alle beantwortet bekommen. Finde ich super.
Kommt zum Easter Hack. So.
Bitte?
Kommt zum Meetup, kommt zum Easter Hack. So.
Definitiv, ganz klar. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns in die Nacht. Klingt immer so nett, das klingt so nach Late-Night-Talkshow. Wir verabschieden uns in die Nacht. Danke, dass ihr alle zugehört habt. Und natürlich euch Vieren auch. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Es war mir, wie immer, ein inneres Blumenpflücken. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht und baut fleißig Keyboards. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.